Es war still, der See fast spiegelglatt, der Morgen noch kühl. Alle schienen sich auf Zehenspitzen und in Zeitlupe zu bewegen. Ihr Blick ging zurück zu der Frau. Sie lag in einem weißen Wetsuit auf einem türkisfarbenen Brett. Unter ihr ein Stück Netz, doch in ihrer Brust steckte etwas, das jede ästhetische Überhöhung des Todes unmöglich machte. Der Gegenstand war mehrzackig und hatte die Frau durchbohrt. Der Tod war meisterlich böse und blutig. Irmi sah erneut hoch in die Augen eines Kollegen von der Wasserschutzpolizei, dessen grünliche Blässe verhieß, dass er nicht mehr lange durchhalten würde. Es war für alle eine Erlösung, dass eine völlig normal klingende Stimme Klarheit brachte. »Wir werden ein Zelt darüber bauen. Der Anblick ist etwas unverträglich und bald werden mehr Leute kommen«, sagte der Hase. Irmi schenkte ihm einen warmen Blick. Die Kirchturmuhr schlug 8 Uhr. Es würde kein schöner Tag am See werden. Die Sonne hatte sich rar gemacht in diesem Mai, der wohl eher ein April hatte werden wollen. Es war kalt gewesen. Immer wieder waren Regenfronten übers Land und Sturmböen durch die Bäume gefegt. Es war kurz vor 6 Uhr gewesen, als Irmis Handy geläutet hatte. Glücklicherweise gehörte sie zu den Menschen, die schnell in ihrem Körper und ihrem Gehirn ankamen, wenn sie so früh aus dem Schlaf gerissen wurden. Es war der Chef, der sie bat, an den Starnberger See zu fahren. Nun war das zwar nicht ihr Beritt, aber der Kollege Gerhard Weinzierl war im Urlaub. Und zwar auf einer Mountainbike-Überquerung, die ihn aus dem Wallis an den Lago Maggiore führen sollte. Weinzierl neigte schon im normalen, zivilen Leben dazu, sein Handy zu überhören. Und auf dem Weg zum Simplonpass war es mit Sicherheit ausgeschaltet. Weinzierls Kollegin Evi Straßgütl war erkrankt. Und der Chef bemerkte, dass Irmi ja in ihrem letzten Fall auch schon in Weinzierls Bereich gewildert habe. So hätte Irmi das zwar nicht formuliert, aber das tat im Moment wenig zur Sache. In Seeshaupt am Uferbereich liege nämlich eine tote Frau am Spieß, was die dortige Polizei etwas aus den Schuhen gekippt habe. Pietät oder gar Mitgefühl war keine Spezialität ihres Chefs. In jedem Fall hielt er die Anwesenheit des Hasen für erforderlich. Also rumpelte Irmi nach unten und weckte ihn. Der Hase bestand umsichtigerweise noch auf einem Cappuccino. Dann fuhren sie los. Um 7:10 waren sie am See angekommen, auf dem Gelände eines kleinen Biergartens und Bootsverleihs. Einige Brötchenkäufer drückten sich dort herum, 2 Jogger, aber das Absperrband hielt sie zurück. »Die Dame mit der roten Jacke hat sie gefunden?«, fragte Irmi. Der Kollege nickte. Die Frau, die sich als Hanne Mergenthaler vorstellte, hatte sich schon vor 5 Uhr morgens ein Elektroboot ausgeliehen. Irmi konnte die Frau gut verstehen. So ein See war nur dann zauberhaft, bevor die lärmende, bunte Bademeute ihn stürmte. Hanne Mergenthaler hockte auf dem Bootssteg und hatte einen Becher Kaffee in der Hand. »Geht's bei Ihnen?«, fragte Irmi. Sie nickte. »Würden Sie mir noch einmal berichten, was passiert ist?«
»Ich bin mit dem Boot los, in Richtung Seemitte. Und da kam mir etwas entgegen. Ich dachte zuerst an ein herrenloses Surfbrett oder so, bis ich... Oh Gott!«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Ich bin zurück, hab den Bootsverleiher informiert und der hat die Wasserschutzpolizei und eine Streife aus Weilheim gerufen. Die Wasserschutzpolizei hat an den Strand geschleppt.«
Und man hatte wohl festgestellt, dass diese auf ein Brett gepinnte Frau eher ein Fall für die Kripo war. »Brauchen Sie Hilfe?«, fragte Irmi.
»Nein, ich kann eigentlich Blut sehen. Ich bin Tierarzthelferin, bloß so auf nüchternen Magen und so.« Sie brach ab.
»Der Mann da drüben ist der Bootsverleiher?« Hanne Mergenthaler nickte erneut.
Ludwig Angerer wirkte betroffen
aber doch so, als sei er in seinem Leben schon durch so manchen Wellengang geschifft. Er war nicht nur der Grundstückseigner, sondern auch Fischer und entstammte einer der wenigen Familien, die über ein Fischereirecht verfügten. »Ist es normal, dass Sie so früh morgens Boote verleihen?« fragte Irmi.
»Nein, aber Hanne ist eine alte Freundin, da mache ich mal eine Ausnahme. Die Arme, was für ein Morgen!«
»Sie ist also quasi auf dem Surfbrett?«
»Das war ein SUP, ein Stand-Up-Paddleboard«, unterbrach Angerer sie. »Oder S für Seuche, U für und P für Pest.«
Irmi sah ihn aufmerksam an.
»Diese Subs oder Subs sind wirklich Seuche und Pest«, fuhr Angerer fort. »Seit einigen Jahren überschwemmen sie den See. Schlimm ist das.«
»Klare Worte. Musste da mal ein Exempel statuiert werden?«
»Ich bitte Sie, ich war das sicher nicht. Ich kenne die Frau auch nicht, falls Sie das wissen wollen.«
»Will ich. Und Sie haben sie nie zuvor hier gesehen?«
»Keine Ahnung. Hier sieht man viele Menschen, aber eine Seeshaupterin ist sie nicht. Da kennt man sich. Auch kein Stammgast. Es könnte höchstens sein, dass ich sie vor einigen Tagen auf dem Sub gesehen habe. Das Wetter war nicht gerade einladend, aber die stochern ja auch bei Schlechtwetter hier im See rum.«
»Sie trieb also auf dem See. Haben Sie eine Ahnung, aus welcher Richtung sie gekommen sein könnte?«
»Schauen Sie. Der See hat ein Eigenleben. In der Nacht zieht er die Dinge in die Seemitte und spuckt sie morgens wieder an den Strand. Ich schicke ab und zu angespülte alte Surfbretter wieder los. Und am nächsten Morgen sind sie wieder da, wie ein Bumerang.«
»Das heißt, die Frau könnte hier ins Wasser geschoben worden sein.« Er wiegte den Kopf hin und her.
»Bis 10 waren im Biergarten Gäste. Zwar in Daunenanoraks, aber immerhin ein Gefühl von Freiheit. Ich war bis Mitternacht im Bootshaus. Zu viel los für solch eine Aktion, würde ich sagen.«
Sofern er es nicht doch selber gewesen ist, schoss es Irmi durch den Kopf. Aber er hätte ja gewusst, dass die Fracht vom See postwendend retourniert werden würde.